NDR Info. Kita, Schule, Uni. Der Bildungsreport.
Es geht letztlich darum, allen Schülerinnen und Schülern ein Unterrichtsangebot zu ermöglichen, was an ihrer Lebenswirklichkeit und ihren Interessen ansetzt.
Inklusion, die Herausforderung für unsere Schulen. In Bremen gibt es dazu jetzt einen besonderen Studiengang. Erfolgserlebnisse trotz geringer Deutschkenntnisse. Extra Schulen für nordkoreanische Kinder in Japan und Lernen auf dem Sofa, Homeschooling in der Schweiz. Das ist der Bildungsreport. Am Mikrofon ist Katrin Erdmann. Hallo. Inklusion ist in Deutschlands Schulen seit Jahren ein Riesenthema. Ebenso wie die Frage nach dem richtigen Umgang damit, denn viele Lehrkräfte fühlen sich nicht zuletzt wegen fehlender Ausbildung mit der Inklusion überfordert. Bremen bildet für die Grundschulen bereits entsprechende Lehrkräfte aus. Zum Wintersemester startet jetzt auch der Studiengang inklusive Pädagogik für die weiterführenden Schulen. Und das, wo gerade die Schulleiterin eines Gymnasiums gegen die Stadt klagt, weil sie sich, kurz gesagt, keine Inklusionsklasse von der Politik aufdrängen lassen will. Ihr Argument: Es fehle an Personal und Räumen. Ein Studiengang also genau zur rechten Zeit. Das habe ich Frank J. Müller, Juniorprofessor für inklusive Pädagogik, und Natascha Korf, Juniorprofessorin für inklusive Didaktik an der Uni Bremen, gefragt.
Der Bedarf wird bisher über den Weiterbildungsstudiengang abgedeckt. Und jetzt gibt es eben den grundständigen Studiengang dann ab dem Wintersemester 2018/2019. Der wird den Bedarf nicht sofort decken können. Ob das eine angemessene Begründung ist, zu sagen, wir haben kein Personal, das wage ich doch mal noch in Zweifel zu ziehen.
Worum es mir geht, ist ja die Frage, soll man ein Fach studieren und dann das andere obendrauf packen sozusagen, also die inklusive Pädagogik, wie soll das aussehen? Erzählen Sie mal dazu ein bisschen.
Es ist so strukturiert, sowohl in dem neuen, jetzt startenden Studiengang für die weiterführenden Schulen, als auch für den schon bestehenden, für die Grundschulen, dass die inklusive Pädagogik und Sonderpädagogik als eine Säule gesetzt wird anstelle eines der Schulfächer. Also ein normaler Grundschullehrer oder Grundschullehrerin studiert 3 Fächer, mit der inklusiven Pädagogik dann eben nur 2 Schulfächer und die inklusive Pädagogik. Für die weiterführenden Schulen jetzt statt 2 Schulfächer, 1 Schulfach und die inklusive Pädagogik. Und damit ist es eine eigene Säule im Studium. Wir finden es aber ziemlich wichtig, das genau zu vernetzen mit dem Fach, das auch studiert wird. Und das ist auch was durchaus was Besonderes hier in der Bremer Variante, dass nicht das Schulfach neben der inklusiven Pädagogik studiert wird, sondern dass es wirklich ein vernetztes Studium mit Querbezügen zueinander geben soll. Dass es beispielsweise ein Modul zum inklusiven Fachunterricht gibt, dass es sowas gibt wie gemeinsam begleitete Unterrichtseinheiten aus der inklusiven Pädagogik und dem Fach der Fachdidaktik, und dass wir das da versuchen zu vernetzen.
Wie verstehen Sie denn Inklusion?
Es geht letztlich darum, allen Schülerinnen und Schülern ein Unterrichtsangebot zu ermöglichen, was an ihrer Lebenswirklichkeit und ihren Interessen ansetzt und ihnen auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe sozusagen den nächsten Schritt ermöglicht.
Ich würde da vielleicht direkt noch ergänzen. Es geht eben auch einfach darum, Inklusion so zu verstehen, dass wir gute Lehrerinnen für gute Schulen ausbilden. Und das sind einfach erstmal gute Lehrerinnen, die sich in ihrem Fach auskennen, die sich fachdidaktisch auskennen, die pädagogische Grundkenntnisse in der ganzen Bandbreite haben und jetzt in diesem Fall dann eben sich vielleicht auch noch ein bisschen genauer darum kümmern, wofür bestimmte Schülerinnen Barrieren in Schule und Unterricht auftauchen, wo nochmal weitere Unterstützung notwendig ist, auf welche Differenzen ich sensibel sein muss, dass ich schauen muss, kommen Kinder aus ganz anderen Hintergründen, als ich vielleicht selber in meiner eigenen Kindheit erfahren habe, wie muss das Unterrichtsangebot jetzt angepasst werden, dass es für alle Schülerinnen eben angemessen ist. Aber erstmal bilden wir gute Lehrerinnen aus, das ist Teil unseres Inklusionsverständnisses.
Okay, das würde natürlich jetzt jeder Ausbilder sagen. Also wir bilden Superlehrer aus und dann sind sie in der Praxis, dann sind sie irgendwann im Referendariat und dann stellen sie schon fest, oh Gott, so, es sind jetzt viel zu große Herausforderungen. Also ich habe einen Schüler, der versteckt sich dauernd unterm Tisch, der hat möglicherweise ADHS, dann habe ich einen, der ist behindert, dann habe ich einen mit Migrationshintergrund, ist traumatisiert durch den Krieg. Also das ist ja eine wirklich große Bandbreite. Also wo setzt man da an, wenn man angehende Lehrkräfte darin schult und sie ausbildet?
Natürlich ist es eine Herausforderung, mit den verschiedenen Lebenslagen der Kinder umzugehen und ihnen da richtige Angebote zu machen. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich auf den Weg machen und gucken, wo kann ich Mitstreiterinnen finden, um genau das zu tun. Und das sind zum Teil die Eltern. Zum Teil sind es Mitschülerinnen, die mit unterstützen, zum Teil sind es dann Sonderpädagoginnen, die zusätzlich mit im Unterricht sind, zum Teil sind es die Grundschullehrkräfte, je nachdem.
Es gibt aber auch bestimmte Basiselemente, die einfach für jeden Schüler und jede Schülerin relevant sind. Das ist eine bestimmte Struktur, die die Fächer vorgeben, wo ich gut Bescheid wissen muss, sozusagen, was baut wie aufeinander auf, wie kann ich bestimmte Dinge veranschaulichen, was sind so die Grundkenntnisse, die ich in einem bestimmten Feld brauche. Das sind aber auch pädagogische Grundkenntnisse, wie baue ich einmal eine grundlegende Beziehung zu Schülerinnen und Schülern auf, wie strukturiere ich meinen Unterricht so, dass alle orientiert sind und wissen, was gleich wahrscheinlich passieren wird, wie gebe ich gleichzeitig genug Freiheit für Kinder, um entdecken zu lernen, denn jedes Kind lernt entdeckend und angeknüpft an das, wo es selber gerade steht, eigentlich am besten. Und in diesem Sinne meinte ich auch, unser erstes Ziel ist es mal, gute Lehrkräfte auszubilden, die sich in diesen Grundlagen gut auskennen und dann eben sensibel sind für Differenzen, für verschiedene Lebenslagen, dafür sich zu erschließen, was genau bei diesem Kind in diesem Moment los ist. Aber das andere ist die Basis.
Es geht ja dann auch darum, man studiert dann ein Fach und dann hat man auch die Sonderpädagogik dazu. Und das heißt ja auch, sie müssen sich mit anderen Disziplinen austauschen. Wie offen sind die Kollegen und Kolleginnen dann auch dafür, dass die Studierenden da vielleicht noch was zusätzlich lernen oder dass sie sich auch öffnen?
Also die Kolleginnen hier an der Uni waren in dem ganzen Prozess zur Gestaltung des neuen Studiengangs total offen und wir haben viel zusammen überlegt, was gute Varianten für diesen Studiengang sein können. Also beispielsweise gerade mit der Mathematikdidaktik. Und insofern ist die Gelegenheit, jetzt gemeinsam oder die gleichen Studierenden auszubilden, eigentlich ideal.
Bleiben wir mal bei der Mathematik. Heißt es dann konkret zum Beispiel, dass man sich überlegt, okay, wenn man ein Migrantenkind in der Klasse hat, dann ist es zum Beispiel wichtig, woran viele scheitern, schon an den Textaufgaben. Ne? Die können vielleicht gut super rechnen, aber sie verstehen die Textaufgaben nicht, weil ihnen da das ein oder andere Wort fehlt. Dass man da nochmal gezielter drauf geht oder dass man sagt, wir haben da langsamere Schüler und man entwickelt praktisch für jeden dann andere Aufgaben, sodass aber jedes Kind dann auch ein Erfolgserlebnis hat. Oder gehen Sie da auch neue Wege?
Also vielleicht ein ganz konkretes Beispiel aus dem Projekten, das ich mit der Mathematikdidaktik zusammen gemacht habe, da haben wir eben, also es ist jetzt im Bereich Grundschule, da haben meine Kollegin Dagmar Böhnig und ich Studierende gemeinsam im Praxissemester begleitet. Das heißt, die sind entlassen worden hier in die Bremer Schulen und sind da zum Teil auf eine Unterrichtspraxis gestoßen, die sehr vereinzelt war. Also wo die Schülerinnen zwar differenzierte Aufgabenangebote erhalten haben, aber jeder hatte sein Arbeitsblatt. Und gerade die Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, die sozusagen sehr langsam im Lernen sind, die waren manchmal gar nicht mit dabei. Und unsere Studierenden sind hier aus der Uni gekommen mit dem Anspruch, wir wollen aber alle gemeinsam und haben dann schon festgestellt, wenn es jetzt darum geht, ein Kind einzubinden, das vielleicht im Zahlraum bis 10 unterwegs ist, während andere schon bis 100 oder 1000 rechnen, das ist nicht unbedingt ganz einfach. Wir haben dann aber offene Sachaufgaben als Anlass genommen und wirklich mit den Studierenden hier in der Uni intensiv daran gearbeitet, wie man solche offenen Sachaufgaben so gestalten kann, dass jedes Kind dazu beitragen kann und seinen Lernerfolg davon mitnehmen. Also tatsächlich an so weit gefassten Fragen wie viele Luftballons würden in unseren Klassenraum passen? Dann könnte ein Kind vielleicht einfach mal rausfinden, wie viele Luftballons passen in die bestimmte Ecke eines Klassenraums und ein anderes Kind kann das Ergebnis dann hochrechnen auf den ganzen Klassenraum, in dem das ausgemessen wird und so weiter. Und solche Entwicklungen mussten die Studierenden aber tatsächlich machen, sind zum Teil auf Lehrkräfte getroffen, die begeistert waren, die gesagt haben, super, wir wollen auch unseren Unterricht in diese Richtung noch weiterentwickeln oder hatten schon Ideen, sind zum Teil aber auch auf Lehrkräfte gestoßen, die erstmal gesagt haben, oh, ob das mit unseren Kindern wohl möglich ist. Und da war es sehr gut, dass wir zu zweit hier von der Uni sagen konnten, liebe Studierende, versucht es einfach, es wird klappen, wir begleiten euch. Und sie haben es dann versucht und haben durchgängig gesagt, ich bin froh, dass ich das versucht habe.
Wir haben ja jetzt schon ein Beispiel gehört. Herr Müller, Sie haben noch eins.
Wir haben im vorvergangenen Wintersemester mit Studierenden geguckt, wie kann man den Deutschunterricht in Klasse 4, 5, 6 anders gestalten. Und oft ist es ja so, dass man eine Ganzschrift liest mit den Schülerinnen und Schülern. Das Problem ist aber, wenn man dann Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf lernen oder auch geistige Entwicklung in der Klasse hat, was ist dann mit denen? Lesen die dann die Ganzschrift nicht? Weil so ein ganzes Buch ist ja dann doch oftmals zu viel.
Erklären Sie einmal ganz kurz, was Ganzschrift ist.
Genau, also man nimmt sozusagen ein Kinder- und Jugendbuch und bearbeitet das dann sozusagen gemeinsam mit der gesamten Klasse. Und wir haben das am Beispiel von Erich Kästners Pünktchen und Anton gemacht und haben das differenziert für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen und aber auch für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf geistige Entwicklung, sodass es in dem einen Fall halt eine vereinfachte Textform ist, wo aber prinzipiell die grundlegenden Strukturen alle noch enthalten sind. Und in dem anderen Fall geht es sehr viel weiter und es sind dann ein Kapitel beispielsweise, wird dann gekürzt auf zwei Seiten mit sehr großer Schrift, wo dann aber die Kerngedanken des Kapitels immer noch erfassbar sind für die Schülerinnen und man letztlich die Möglichkeit hat, am gemeinsamen Gegenstand mit allen Schülerinnen zu arbeiten. Und das Ganze ist dann so, dass man das sich über so einen Vorlesestift beispielsweise auch vorlesen lassen kann, sodass eben Kinder, die in ihrer Leseentwicklung noch nicht so weit fortgeschritten sind, trotzdem eine Chance haben, unabhängig von Mitschülerinnen oder von der Lehrkraft den Inhalt zu erfassen.
Ihr Ziel ist es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die Vielfalt, die später im Klassenraum vorhanden sein soll und die gelebt werden soll, die Inklusion, schon in der Ausbildung abzubilden. Das heißt also, Sie wollen möglichst vielfältige Dozenten und Dozentinnen. Wie einfach oder schwer ist es denn, da auch eine Vielfalt zu haben bei den Dozenten und Dozentinnen?
würde tatsächlich sagen, das ist noch eine Entwicklungsaufgabe. Und zwar nicht nur bei den Dozierenden, das ist die eine Geschichte, aber auch bei den Studierenden selber. Also, und das ist auch etwas, was wir uns für die nächste Zeit auch mit vorgenommen haben, zu überlegen, wie kriegt man eine vielfältigere Studierendenschaft. Was wir bis jetzt machen können bei der eher nicht so vielfältigen Studierendenschaft, ist, dass die Studierenden genauso wie wir Dozierenden auch reflektieren, wo komme ich her? Wie bin ich aufgewachsen? Was habe ich als selbstverständlich erlebt? Und wie sieht aber vielleicht die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern auch ganz anders aus? Also das ist quasi ein Vehikel. Das ist aber natürlich was ganz anderes, wenn ich unter meinen Kolleginnen, sei es hier ich als Dozentin oder eben auch die Studierenden untereinander, einfach wirklich direkt verschiedene Realitäten habe und mich mit den anderen austauschen kann, wie es bei ihnen war und einfach mehrere Perspektiven einbringen kann. Und das ist natürlich im deutschen Schulsystem, das nun mal relativ selektiv funktioniert, bis es denn dann an der Uni angekommen ist oder bis die Leute an der Uni angekommen sind und im weiteren Verlauf ebenso, ist das sicherlich eine Herausforderung.
Zum Schluss würde ich nochmal auf den Fall in Bremen zurückkommen. Da hat eine Schulleiterin gesagt, sie will keine Inklusionsklasse einrichten, weil sie dazu das Personal nicht hat. Das wird jetzt Ende Juni vorm Verwaltungsgericht Thema sein. Die Frage ist ja, ist so eine Schulleiterin, die sagt, nee, ich habe das Personal nicht, ist sie nicht eigentlich mutig, weil sie sich mal hinstellt und sagt, jetzt ist hier mal eine, die macht auf wirklich ein Problem aufmerksam und jetzt muss ich vielleicht dann auch mal die Politik bewegen oder Stellung beziehen?
Die Frage ist halt tatsächlich, ist sie gewillt, das Problem zu lösen? Also ist sie gewillt, wenn sie das Personal jetzt bekommt, zu sagen, okay, dann nehmen wir die Kinder auch auf. Wenn das der Fall ist, dann ist das vielleicht ein Weg, den man gehen muss, tatsächlich in den Zeiten von Personalknappheit.
Im kommenden Wintersemester beginnt an der Uni in Bremen der neue Studiengang inklusive Pädagogik für die weiterführenden Schulen. Entwickelt haben diesen Studiengang, den es so noch nicht gibt, die beiden Juniorprofessoren Frank J. Müller und Natascha Korf von der Uni Bremen. Und wir bleiben in gewisser Hinsicht beim Thema Vielfalt. Nur wenig Deutschkenntnisse und trotzdem schon einen ganzen Text schreiben? Dazu will ein Hamburger Verein junge Einwanderer ermutigen. Und hat eigens einen Wettbewerb für diese Spracheinsteiger ausgeschrieben. Mehr dazu von Jantje Fischold.
An einem Nachmittag war jeder zu Hause und backte Fladenbrot in der Küche. Plötzlich kam ihr Vater in die Küche rein und gab ihr eine Ohrfeige. Er hat sie geschlagen, getreten und wollte dabei wissen, wo und mit wem sie immer war. Der Vater hatte irgendwie mitbekommen, dass Heda sich mit einem Jungen getroffen hatte. Für ihn und für die ganze Familie war so etwas eine Schande und unmöglich.
Schauspielerin Franziska Hartmann liest die 13 Seiten lange Geschichte des 15-jährigen Ali. Er hat sie mit Hilfe seiner Klassenlehrerin geschrieben. Und das, obwohl der gebürtige Afghane erst seit etwa einem Jahr in Deutschland lebt.
Ja, ich bin ganz stolz. Ja, ich war ganz stolz auf meine Geschichte. Ja.
An der Hamburger Stadtteilschule am Heidberg besucht Ali eine der internationalen Vorbereitungsklassen, die speziell für Kinder und Jugendliche mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen eingerichtet wurden. Nach einem Jahr sollen diese Schüler dann in die Regelklassen wechseln. Damit das gelingt, arbeitet Alis Lehrerin Felice Kara mit unterschiedlichen Methoden.
Kreatives Schreiben ist ganz wichtig bei uns im Unterricht und wir haben schon öfters mal kurze Geschichten geschrieben oder sie sollten aus verschiedenen Wörtern dann Texte verfassen. Und Ali kannte das eigentlich alles schon. Also seine Geschichte, das war ja auch eine wahre Geschichte. Er hat mir dann von der Geschichte erzählt. Ich habe dann sofort gesagt, Ali, das musst du machen. Darüber schreibst du jetzt auch die Geschichte. Und es war eine super Geschichte am Ende.
Die eigene Fluchtgeschichte zu erzählen, ist keine leichte Aufgabe. Emotional und sprachlich.
Ja, das ist ganz schwer, aber trotzdem, ich habe das geschrieben. Meine Lehrerin nur beim Grammatikfehler mir geholfen und die anderen habe ich selber geschrieben, weil das meine Geschichte war eigentlich, ja.
Lehrerin Kara reichte die Geschichte unter dem Titel »Die wahre Liebe« bei einem Hamburger Schreibwettbewerb ein und tatsächlich gewann Ali einen Sonderpreis.
Ja, ich fühle mich jetzt ganz glücklich, ja.
In dem Wettbewerb des Vereins Seiteneinsteiger können auch Kinder, die erst seit kurzem die deutsche Sprache lernen, eigene Texte durch eine professionelle Jury bewerten lassen. Eine deutschlandweit bisher einzigartige Möglichkeit, die den Verein seinem selbstgesteckten Ziel ein Stück näher bringt. Mit Hilfe verschiedener Förderer und Partner sollen möglichst viele Kinder für Sprache, Texte und Bücher begeistert werden. Der Schreibwettbewerb Klassensätze ist ein Kooperationsprojekt mit Hamburger Schulen. Auch Friederike Ex vom Gymnasium Dörpsweg war mit ihrer Vorbereitungsklasse dabei. Zuvor hatte sie sich viele Gedanken darüber gemacht, wie man auch mit geringen Sprachkenntnissen einen langen, interessanten Text schreiben kann.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass er nicht sprachlich perfekt sein muss, sondern dass man ihn vor allem verstehen können muss und dass es wichtig ist, irgendwas Überraschendes drin zu haben und einen Bruch drin zu haben, vielleicht was Persönliches zu erzählen.
Aber nicht jeder kann und möchte die eigene Geschichte aufschreiben. Der 11-jährige Rodani aus Eritrea hat sich deshalb eine Fußballgeschichte ausgedacht. Darin erzählt ein fiktiver HSV-Trainer drei Jungen, wie er als kleiner Junge Fußballspieler wurde, obwohl er erst 7 Monate in Deutschland lebte. Rodani selbst ist noch nicht viel länger in Hamburg.
Seit ein Jahr und ein paar Monate, glaube ich.
Wie seine Hauptfigur Nico hat auch Rodani in Deutschland einen Fußballverein gefunden.
Ja, ich spiele bei einer Mannschaft und ich finde das fantastisch, wenn jemand nicht ausgeschlossen werde.
Ausgeschlossen war auch das Thema des diesjährigen Schreibwettbewerbs. Und eines, mit dem sich geflüchtete Kinder häufig auseinandersetzen müssen. In Rodanis Geschichte findet Nico durch den Fußballverein nicht nur ein Hobby und eine Karriere als Fußballtrainer, sondern auch Anschluss zu anderen Kindern. Insgesamt wurden aus der Vorbereitungsklasse von Friederike Ex 2 Schüler für ihre gelungenen Texte ausgezeichnet. Für die Lehrerin ein Zeichen, dass ihre Herangehensweise mit dem kreativen Schreiben eine gute Idee war.
Ich freue mich total, dass die diesen Preis gewonnen haben. Für die ist das, glaube ich, sehr motivierend und für die ganze Klasse auch.
Rodani aus Eritrea jedenfalls hat das Schreibfieber gepackt.
Ich will am liebsten Texte schreiben, weil meine Mutter das mir erzählt, dass wenn du Bücher liest, kannst du die Sprache besser lernen und so kann ich es schaffen, auch wie die anderen.
Deutsch sprechen wie die anderen. Das wünschen sich viele der jungen Zuwanderer in den Vorbereitungsklassen. Der Schreibwettbewerb hat ihnen nochmals Auftrieb gegeben.
Jantje Fischold berichtete. Es sind nur noch wenige Tage, dann sollen sich US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim in Singapur treffen. Die USA haben schon klargemacht, Abbau der Sanktionen nur, wenn die Atomwaffen komplett verschwinden. Diese Linie fährt auch Japan. Die dortige Regierung sieht die jüngsten Entwicklungen, ja, man könnte ja vielleicht sogar von einer Annäherung sprechen, eher zurückhaltend. Das liegt auch daran, dass rund 12 Japaner vor Jahren von Nordkorea entführt wurde und bis heute nicht wieder zurückgekehrt ist. Umso erstaunlicher ist es da, dass es in Japan mehr als 60 von Nordkorea mitfinanzierte Schulen gibt. Dort wird natürlich nicht gelehrt, wie man sich am besten in Japan assimiliert, sondern eher den Kims gehuldigt.
Es herrscht eine ausgelassene Stimmung in den Klassenräumen der nordkoreanischen Schule von Yokohama. Die 12-Jährigen üben gerade Englisch. Die Lehrerin ist in einen Hanbok gekleidet, ein traditionelles koreanisches Gewand. Der gesamte Unterricht findet auf Koreanisch statt, sagt Kim Jang-uk, der 50-jährige Direktor der Schule, der mich durch die Klassenräume führt. Auch die Schulbücher sind koreanisch, aber in Japan geschrieben und gedruckt. Denn die Lebenswirklichkeit der Kinder ist hier in Japan natürlich eine ganz andere als in Nordkorea. Es ist irritierend. In allen Klassenräumen hängen die Porträts der großen Führer Kim Il-sung und dessen Sohn Kim Jong-il. Ganz wie in Nordkorea. Aber draußen ist Japan. Kim Jong-uk erklärt, wir wollen unsere Dankbarkeit zeigen. Die Kinder leben schon in der 4. oder 5. Generation in Japan. Aber die Porträts der Führer zeigen ihnen, wem sie das zu verdanken haben. Es geht nicht um Ideologie, es geht um Dankbarkeit. Die koreanische Schule in Yokohama ist nicht die einzige ihrer Art in Japan. Insgesamt gibt es 66 Schulen und eine Universität, die von Nordkorea mitfinanziert werden. Umgerechnet 1,6 Millionen Euro jährlich beträgt der Zuschuss aus Pyongyang. Den großen Rest müssen die Eltern der Schüler tragen. Das Geld reicht vorne und hinten nicht, sagt Direktor Kim Jang-uk. Wir haben unsere Gehälter schon um 20% gekürzt. Weil wir nichts reparieren lassen können, bitten wir begabte Väter, am Wochenende die kaputten Wasserrohre zu flicken. Und wenn sie hier irgendein modernes Gerät sehen, einen Computer oder einen Overhead-Projektor, dann haben wir das von Absolventen unserer Schule geschenkt bekommen. Unter der rechtskonservativen Regierung von Shinzo Abe hat der finanzielle Druck massiv zugenommen. Früher haben alle ausländischen Schulen in Japan staatliche Unterstützung erhalten. Seit 2012 aber wurden die nordkoreanischen Schulen davon ausgenommen. Die Schule in Yokohama verlor dadurch 30% der Zuschüsse zu den Betriebskosten. Das Ziel der japanischen Regierung ist, uns zu vernichten. Als Argument dient ihnen das Lehrbuch, weil dort die Entführungen der 80er Jahre nicht erwähnt werden. Damals sind mehrere Japaner nach Nordkorea verschleppt worden. Aber das Argument ist falsch. Zwar steht davon nichts im allgemeinen Lehrbuch, aber wir verwenden ja auch andere Materialien im Unterricht. Und da kommt die Episode vor. Jedes Jahr kommen japanische Inspektoren zu uns und die wissen das auch. Auch die UNO hält das Vorgehen der japanischen Regierung für diskriminierend. Tatsächlich liegt der Verdacht auf der Hand, dass man dem Kuriosum nordkoreanischer Schulen in Japan den Garaus machen will. Wie es dazu überhaupt kam, verrät ein Blick in die Geschichte. 1910 hatte Japan Korea unter dem Namen Joseon annektiert. In dieser sogenannten Kolonialzeit fanden zahllose Koreaner, vor allem aus dem Süden des Landes, als Bauarbeiter und Bergleute in Japan Arbeit. Im Zweiten Weltkrieg kamen Zwangsarbeiter dazu. Bei Kriegsende 1945 lebten 2 Millionen Koreaner in Japan, aber ohne koreanische Papiere. Korea gab es ja gar nicht mehr. Nach dem Krieg kehrten 1,5 Millionen in ihre Heimat zurück. Doch das restliche Viertel blieb in Japan und wartete ab, was aus dem wiedererstandenen Korea werden würde. Die Kinder an den koreanischen Schulen in Japan sind also Nachfahren der seit damals nicht in ihre Heimat zurückgekehrten in der 4. und 5. Generation. Die Schule in Yokohama wurde 1951 gegründet, als der Koreakrieg ihre Heimat gerade vollständig verwüstete. In den 80er Jahren besuchten noch 600 Kinder diese Schule, heute sind es 159, unterrichtet von 18 Lehrern. Das 5-stöckige Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig und steht halb leer. Im Vergleich zu japanischen Schulen ist die Ausstattung erbärmlich. Fühlen Sie sich benachteiligt? Der 18-jährige Kim Jong-ro sagt, ich bin stolz, Koreaner zu sein, aber genau deshalb werde ich ja diskriminiert. Ich frage mich, warum nur unsere Schulen kein Geld mehr bekommen. Und wenn die Antwort ist, weil du Koreaner bist, dann finde ich das doppelt ungerecht. Kang Ryang hat aber auch jede Menge japanischer Freundinnen und stellt amüsiert fest, wenn ich ohne Schuluniform auf die Straße gehe, halten mich alle für eine Japanerin. Auch beim Sport oder beim Einkaufen falle ich überhaupt nicht auf. Aber wenn ich die Leute etwas kenne, dann sage ich ihnen, dass ich eigentlich Koreanerin bin. Und dann müssen die entscheiden, ob sie mich noch mögen. Es ist schwierig für die Schüler, sich in dieser Doppelrolle zurechtzufinden. Sie, ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern leben in Japan. Korea, geschweige denn Nordkorea, kennen sie meist nur von Erzählungen oder von einem 14-tägigen Ausflug in der 12. Klasse, den das Regime in Pyongyang spendiert. Hier wird immer nur Schlechtes über Nordkorea berichtet, als sei das die reinste Hölle. Aber als ich da war, habe ich gar keine großen Unterschiede festgestellt. Die Leute sind unheimlich freundlich und es gibt weniger Ampeln als hier. Zum Ziel des Unterrichts befragt, erklärt Direktor Kim Chang-uk kurz und bündig: Wir wollen, dass die Kinder an ihrer koreanischen Identität festhalten und dass sie ihre Kultur, Sprache und Geschichte weitergeben an die nächste Generation. Heißt das, sie werden ohnehin nicht zurückkehren nach Korea? Nordkorea ist für sie eher eine ideelle Heimat. Wenn man sie direkt fragt, ob sie dahin zurückkehren wollen, sagen sie nein. Aber sie fühlen sich als Teil des koreanischen Volkes, das schon. Das gemeinsame Ziel aller 66 Schulen ist es, Kinder auch in der fünften Generation darauf vorzubereiten, bei einer Wiedervereinigung Verantwortung zu übernehmen.
In Japan gibt es noch nordkoreanische Schulen, mitfinanziert von Nordkorea. Das war ein Beitrag aus Tokio von Jürgen Hanefeld. Und wir bleiben im Ausland. In Deutschland besteht Schulbesuchspflicht. Zu Hause bleiben ist also verboten. Die etwa 1000 sogenannten Freilerner, die sich der Vorgabe widersetzen, führen teils jahrelange Rechtsstreitigkeiten mit den Behörden. In unserem Nachbarland der Schweiz ist das anders. Zwar existiert dort auch die Schulpflicht, der Unterricht kann jedoch auch zu Hause erfolgen. Die Anzahl dieser Homeschooler ist noch überschaubar, wird aber größer. Das gefällt nicht allen. Dietrich Karl-Meurer.
Siehst du, der hat sowieso Schüppeli hier, der Baum. Mit der Lupe sieht man sogar noch immer ganz kleine Tierchen umkrabbeln.
Ja.
Andrea Lineker ist mit ihren 4 Kindern im Wald unterwegs. Amanda, Bastian, Elia und Lionel schauen sich die Bäume an, die Rinde, die Tiere, die dort entlang krabbeln. Für Andrea Lineker ist das
Biologie in ihrer Reinform, weil es nicht nur theoretisch ist, sondern wirklich ganz natürlich am eigenen Körper erlebt wird.
Andrea Lineker schickt ihre Kinder nicht zur Schule, sondern unterrichtet selbst, erzählte die 35-jährige Sozialpädagogin in einer Dokumentation des Schweizer Fernsehens. Schweizweit werden bis zu 1000 Kinder von den eigenen Eltern unterrichtet. Das macht weniger als 0,1% aller Kinder im schulpflichtigen Alter aus. Doch die Zahl der sogenannten Homeschooler steigt. Für den Hausunterricht werden die verschiedensten Gründe angeführt. Entweder sind sie Eltern von Hochbegabten oder von Kindern mit Behinderung, andere haben religiöse Gründe oder die Ansicht, dass die öffentlichen Schulen den individuellen Ansprüchen der Kinder nicht gerecht werden. Andrea Lineker fragt sich zum Beispiel,
wenn Kinder quasi die ganze Kindheit bewertet und verglichen werden, was das mit ihnen macht?
Die Schweizer Kantone gehen unterschiedlich mit dem Hausunterricht um. Der Kanton Bern zum Beispiel verfolgt eine relativ liberale Linie. Hier erhalten Eltern die Bewilligung für den heimischen Unterricht, wenn sie sich von einer pädagogisch ausgebildeten Person anleiten lassen und im Rahmen jährlicher Kontrollbesuche durch Schulinspektoren belegen können, dass die Lehrplaninhalte eingehalten werden. Erwin Sommer ist der Amtsvorsteher der Erziehungsdirektion des Kantons Bern. Er kann von guten Erfahrungen berichten.
Die Eltern geben sich große Mühe. Wir müssen mit den Schulinspektoren selten intervenieren. Wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Die Eltern halten die Vorgaben ein. Viele machen das einfach bis Ende Primarstufe und die Kinder besuchen dann in der Oberstufe die öffentliche Schule.
Im Kanton Bern ist sogar das Freilernen gestattet, also ein komplett informelles Lernen, ganz nach den Interessen des Kindes. Doch auch hier gilt, die staatlich vorgegebenen Lernziele müssen erreicht werden. Selbst das läuft gut. Doch Erwin Sommer von der Erziehungsdirektion des Kantons Bern weiß auch über Schwierigkeiten zu berichten.
Ja, es ist dann problematisch, wenn wir feststellen, dass die Kinder vereinsamen, sprich keine sozialen Kontakte haben mit gleichaltrigen Jugendlichen oder die anleitende Person, also welche diesen Homeschooling unterstützt, wenn das nicht gut funktioniert. Oder eben die Leistungen nicht gegeben sind und der Anschluss an eine weiterführende Schule nicht gegeben wäre. Oder wenn die Mutter oder der Vater, der das macht, persönlich überfordert ist.
In solchen Fällen entzieht der Kanton die Bewilligung zum Hausunterricht. Manche Eltern glauben, dass die schulische Struktur die natürliche Lernbegier des Kindes behindert. Und tatsächlich kann Hausunterricht speziellen Bedürfnissen von Kindern Rechnung tragen. Etwa speziellen Begabungen oder unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten.
Und schwupps, mit dem Beitrag aus der Schweiz ist der Bildungsreport auch schon wieder vorbei. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, am liebsten per Mail an bildungsreport@ndr.de. Nächste Woche gibt's zu dieser Uhrzeit wieder Streitkräfte und Strategien. Der nächste Bildungsreport kommt dann im Juli, also in 4 Wochen. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss und danke für das Interesse, sagt Katrin Erdmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.